Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 15. So war es ja auch bei der Taufe, in der ihr mit ihm begraben, aber dann auch in ihm durch den Glauben auferweckt wurdet. Das hat Gott in euch gewirkt, der unseren Herrn aus den Toten heraus auferweckt hat. Ihr wart ja tot für alles Göttliche und stecktet auch ganz und gar in eurer Sünde und eurer ungöttlichen Art. Nun aber hat Gott euch in der Gemeinschaft mit ihm zum Leben geführt. Er hat euch alle eure Fehltritte verziehen. Er hat den Schuldzettel, dessen Inhalt uns verklagte, zerrissen, beseitigt, ja, ans Kreuz genagelt. Er hat alle Mächte und Gewalten entwaffnet, an den öffentlichen Pranger gestellt und am Kreuz über sie einen Triumph davongetragen. Diese vier Verse handeln von dem, was Gott bereits getan hat. Gott hat in uns gewirkt, nachdem er unseren Herrn von den Toten auferweckt hat. Gott hat uns in der Gemeinschaft mit ihm zum Leben geführt. Gott hat uns unsere Fehltritte verziehen. Gott hat unseren Schuldzettel zerrissen, dessen Inhalt uns verklagte. Gott hat unsere Schuld beseitigt und hat sie weggeräumt. Gott hat unseren Schuldzettel ans Kreuz genagelt. Gott hat alle Mächte und Gewalten entwaffnet. Gott hat Jesus Christus zum Sieger gemacht und er hat seinen Sieg öffentlich gemacht. Gott hat. Wo finden wir uns dabei wieder? Wir denken vielleicht an unsere Fehltritte. Fehltritte? Wer schon länger Christ ist, fühlt sich doch christlich sozialisiert. Man kommt ja gar nicht mehr so dazu, zu den Fehltritten und zum Sündigen, oder? Ich habe gestern mit einer ehemaligen Mitschülerin telefoniert und sie gefragt, ob sie sich dann irgendwelcher Sünden bewusst ist. Ja, sagte sie. Nun habe ich den genauen Wortlaut nicht parat, aber sie sagte so ungefähr, ja, und das reichlich. Ich war erstaunt. Und darüber auch, dass sie das so frei zugab. Ich weiß nicht, wie das so bei dem Einzelnen ist, ob die Sünden immer oben aufliegen oder ob man erst, wenn man ein bisschen angerührt ist, berührt ist, darüber ins Nachdenken kommt. Es gibt die eigentliche Sünde. Die eigentliche Sünde ist die Entfremdung von Gott. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Sünden, die wir vielfach unter den Teppich kehren, über die wir diskutieren und auch, ob das nicht unsere Sache ist und dass wir das eben selbst verantworten müssten. Dazu gehören dann so Sachen wie Unzucht und Habsucht. Wir kamen gestern im Gespräch als praktisches Beispiel auf die Zunge zu sprechen und darauf, was wir uns manchmal so gegenseitig an den Kopf werfen. Dann erzählte sie Beispiele. Eins besonders. In Wort für heute, diesem Kalenderbuch, schrieb jemand über ein Fernsehinterview mit dem Titel Der Mörder und der liebe Gott. Er schrieb, der Studiogast berichtete offen aus seinem Leben. Als Kind hungerte er vergeblich nach Zuneigung. Als Jugendlicher wird er zum Schläger, dem kein Gegner gewachsen ist. Mit 17 kommt er das erste Mal in den Knast. Mit 19 erneut. In seinem Beruf hat er nach seiner Entlassung keinen Erfolg. Er organisiert einen großen Autoschieberring, der viele Luxusautos klaut und im Ausland absetzt. Einen Komplizen, der ihn verrät, erschießt er kaltblütig und wird zum Mörder. Er wird verfolgt, gefasst und muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Ich meine, so einer wird doch von uns als Sünder akzeptiert, oder? Auch solche, die im Krieg Frauen vergewaltigen. Andere Sünden scheinen sich da zu relativieren. Aber nehmt euch doch mal einen Zettel und guckt euch eine Fernsehsendung an und schreibt mal mit, was dort an Sünden gezeigt, berichtet, angedeutet oder was ich weiß, was wird. Muss ein großer Zettel sein, die könnt gar nicht so schnell mitschreiben. Es reichen sogar die Nachrichten. Die Bilder, das berichtete der Umgang unter den Nationen, selbst was die eine Partei der anderen vorwirft, was sich einzelne Politiker zu Schulden kommen lassen, alles wird ja irgendwie ans Licht gebracht oder ans Licht gezogen. Und wir haben uns an so viel gewöhnt, dass wir es möglicherweise nicht wahrnehmen. Zugeständnisse, auch bei uns, sind an der Tagesordnung. Doch Gott nimmt Sünde wahr und auch ernst. Aber nicht nur das. Gott hat auch etwas anderes getan. Er hat uns in der Gemeinschaft mit ihm zum Leben geführt. Und Gott schenkt uns Gemeinschaft mit ihm selbst. Wie hat er das getan? Im Text heißt es, er hat uns alle unsere Fehltritte verziehen. Mancher sagt sich in völliger Fehleinschätzung seiner eigenen Situation, na, wenn das Gott will, soll er. Meinetwegen wäre das ja nicht nötig. Und ein anderer sagt, das glaube ich nicht. Es hat tatsächlich etwas mit Glauben zu tun. Dass Gott uns Vergebung schenkt, das müssen wir glauben. Das heißt, seinem Angebot der Vergebung Vertrauen zu schenken. Im Johannesevangelium Kapitel 5 heißt es, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Der Glaube macht den Unterschied. Was sollen wir denn glauben? Gott hat unseren Schuldzettel zerrissen, dessen Inhalt uns verklagte. Gott hat unsere Schuld beseitigt, er hat sie weggeräumt. Gott hat unseren Schuldzettel ans Kreuz genagelt. Was bedeutet das? Es geht um den Schuldspruch, der gegen einen jeden von uns gerichtet ist. Um meinen, um Bernds Schuldspruch geht es. Auch um deinen. Gott hat ihn zerrissen. Erst habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, dass es diesen Schuldspruch überhaupt gibt. Und als ich dann mir doch darüber Gedanken gemacht habe, da habe ich gedacht, aus der Sache kommst du ja gar nicht raus. Was soll es nützen, dass Gott den Schuldspruch zerreißt? Wir Menschen haben uns darin auch nicht gerade gegenseitig Mut gemacht. Denn wenn es zerrissene Zettel gibt, haben wir so oft Zettel wieder zusammengesetzt und damit gewedelt, einander Vorhaltung gemacht. Zerrissen? Ja, Gott hat zerrissen. Kannst du das glauben? Ja, mehr noch. Gott hat auch die Schuld beseitigt. Das heißt, er hat sie weggeräumt, er hat sie aus der Welt geräumt. In vertrauten Gesprächen sollte dafür Platz sein, davon zu erzählen, wie Gott die Schuld weggeräumt hat. Vielen unserer bereits verstorbenen Brüder war es oft ein Bedürfnis, vor ihrem Tod noch einmal zu erzählen, worin sie schuldig geworden sind. Und wo das passiert, auch unter heute Lebenden, wird uns miteinander deutlich, was für ein Geschenk das ist, das Gott weggeräumt hat. Das ist ja nicht irgendeine Aktion im Nebel, wo man sich irgendetwas irgendwie denkt, sondern die Aktion Gottes ist ja ganz handfest. Denn Gott hat unseren Schuldzettel ans Kreuz genagelt. Das Annageln ist eine Anspielung auf das urchristliche Bekenntnis zum Tode Jesu am Kreuz. Und dieser Tod Jesu am Kreuz ist dort stellvertretend geschehen für mich und auch für dich. Er hat uns und den anderen Menschen, die wir verurteilen, den Weg zum Leben eröffnet. also nicht nur uns hier, die wir hier zusammen sind und uns vielleicht ein bisschen kennen oder noch nicht so kennen, aber auch denen, auf die wir vielleicht so gucken und zeigen, auch denen, das ist ein Angebot. Das dürfen wir annehmen, das dürfen sie annehmen. Die Vergebung der Sünden anzunehmen bedeutet zugleich, einen Herrschaftswechsel vorzunehmen. Nicht zu Gott zu sagen, so wie vielleicht bei einem Geburtstag, wo viele gleichzeitig kommen und dann bringen sie was mit und dann sagt man, ach, stell mal da hin. Also so mit den Geschenken Gottes umzugehen, das ist auch beim Geburtstag nicht schön. Aber so mit den Geschenken Gottes umzugehen, das ist nicht angemessen. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Es geht bei diesem Angebot um einen Herrschaftswechsel. Und das ist etwas sehr Bewusstes. Dann sage nicht mehr ich, wo es lang geht, sondern der Herr. Der Herr steht für Jesus Christus. Wenn uns das Wasser nicht bis zum Hals steht, dann sagen wir meistens ab, dann sagen wir, lass mal, es geht noch so. Und meinen, es geht auch irgendwie so ohne Jesus und Herrschaftswechsel. Ich komme schon zurecht. Von einem jungen Mann in der Bibel lesen wir, der ging, nachdem er diesen Herrschaftswechsel nicht vollziehen wollte, traurig weg. Wer in den Herrschaftswechsel eingewilligt hat, der bereut ihn nicht. Und ich glaube, hier sitzen viele, die diesen Herrschaftswechsel nicht bereuen. Also wer ihn richtig vollzogen hat, ich behaupte mal, der bereut ihn nicht. Auch wenn man manchmal in einer Situation unsicher geworden ist oder in Zweifeln gekommen ist. Aber wenn man es richtig überdenkt, bereut man diesen Herrschaftswechsel nicht. Seine Herrschaft in unserem Leben entspricht einer Totenauferweckung. Unserer Totenauferweckung. Wir dürfen leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben, das sind nicht wir. Auch wenn wir am Leben Anteil haben, wenn wir das Leben, dann wäre es ja auch irgendwann zu Ende, wenn man gestorben ist, dann wäre das Leben weg. Das Leben ist er, hier und jetzt und einst und dort. Und daran haben wir bei dem Herrschaftswechsel Anteil. Glauben wir das? Die Geschichte von dem Mörder, sie steht in Wort für heute vom 27. April 2017, geht noch weiter. Wir hörten als letzten Satz, er wird verfolgt, gefasst und muss für 15 Jahre ins Gefängnis. Und dann? In der Einzelhaft hat er ein eindrückliches Erlebnis mit Gott, das sein Dasein radikal verändert. Tief erschüttert über sein bisheriges Leben, bittet er in der Zelle Jesus um Vergebung seiner Schuld. Und Gott schenkt ihm durch Bibelworte die frohe Gewissheit, dass ihm deine Schuld abgenommen ist, weil Jesus auch für ihn am Kreuz gestorben ist. Niemand muss darüber traurig sein, dass Gott ihm noch keinen Mord vergeben hat. Es gibt ein schönes Buch von Mike Giacchinelli, da wird das so beschrieben, wie einer wegen Mordes dann nach Alcatraz kommt und so. Und dann hat man so den Eindruck, Mensch, alle sind neidisch, dass sie noch nicht so ein schönes dann ein Vergebungserlebnis hatten. Nach so einer schlimmen Tat. Niemand muss darüber traurig sein, wenn Gott ihm noch keinen Mord vergeben hat oder andere Sünden, die wir für besonders schwerwiegend halten. Vergebung, egal welcher Sünden, wenn wir sie erfahren haben, macht uns froh. Es gibt verschiedene schöne Erfahrungen. Durch den Glauben an Jesus Christus Vergebung zu erfahren, ist eine davon. Sich in die Richtige oder in den Richtigen zu verlieben, ist eine andere schöne Erfahrung. Und beide Erfahrungen haben etwas gemeinsam. Verliebte streben irgendwann an, ihrer Liebe mit einer Heirat einen offiziellen Rahmen zu geben. Und so ist das auch mit den Glaubenden. Glaubende wollen ihrem Glauben auch einen offiziellen Rahmen geben. Und dieser Rahmen wird hier gleich am Anfang unseres Textes genannt. Das ist die Taufe. Die Taufe gibt dem Glauben einen Rahmen und sie gibt ihm auch ein offizielles Datum. Offen gestanden, Paulus hat unter den Lebensdaten nicht die Liebe und die Hochzeit herausgefischt, um damit den Glauben und die Taufe ins Verhältnis zu setzen, sondern den Tod und die Beerdigung. Der Glaube entspricht dem Sterben, dem Abschied. Der Glaube gibt dem Leben ohne Gott das Ende. Gestorben wird oft im kleinsten Kreis oder allein. Aber nach dem Tod wird man, wenn es human zugeht, in aller Regel beerdigt. Und damit vergleicht Paulus die Taufe. Das ist der offizielle Akt. Zur Beerdigung kommen dann die Leute, viele Leute manchmal. Zur Taufe auch. Sie sind Zeugen bei der Beerdigung für den Tod und bei der Taufe für den Glauben. Und wer schon einmal eine Taufe gesehen hat und erlebt hat, die Taufe als Ritus ahmt ja das Begräbnis nach. Da wird jemand wie in ein Grab gelegt, allerdings in ein Wassergrab, weil er nicht mehr ohne Gott sein wollte. Aber der Satz, dass ihr mit ihm in der Taufe begraben wurdet, der ist dann auch noch gar nicht zu Ende. Da heißt es, aber dann auch in ihm durch den Glauben auferweckt wurdet. Das hat Gott in euch gewirkt. Gott, der unseren Herrn von den Toten auferweckt hat, der erweckt auch uns zu neuem Leben. Wer sich taufen lässt, lebt nun auch bewusst mit Jesus, bereits gegenwärtig, nicht erst im Himmel. Wer sich taufen lässt, ist dankbar, dankbar für die Vergebung. Und Taufe ist so ein Zeichen der Dankbarkeit über Jesus. Und dazu kommt, dass wir uns zu Jesus bekennen, nicht nur in der Taufe, auch darüber hinaus, aber eben auch in der Taufe. Das liegt alles auf einer Linie. Wir waren Sünder, wir haben gehört, dass Gott vergibt und glauben Gott und nun sind wir Jesus dankbar. Wir lassen uns taufen und erzählen von Jesus, davon, was er uns bedeutet. Stellt euch vor, wir würden nur getauft werden, ohne dass wir Jesus vertrauen. Dann wären wir nicht dankbar und würden wir wohl nicht von Jesus erzählen. Aber jetzt können wir hinter Jesus hinterhergehen und wie so ein Olympiateilnehmer beim Einzug in das Stadion den Zuschauern winken. Wir gehören dazu. Die Sportler gehören zur Nation, deren Fahne getragen wird. Und wir gehören zu Jesus. Die Geschichte vom Mörder, der Vergebung erfahren hat, geht noch ein Stück weiter. Wir haben noch den Satz im Ohr, und Gott schenkte ihm durch Bibelworte die frohe Gewissheit, dass ihm seine Schuld abgenommen ist, weil Jesus auch für ihn am Kreuz gestorben ist. Nach seiner Entlassung heiratete er. Zusammen mit seiner Frau leitet er heute, Kalender von 2017, geschrieben 2016, ein Haus, in dem Strafentlassenen geholfen wird, wieder in das gesellschaftliche Leben zurückzufinden. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jesus hat alle Mächte und Gewalten entwaffnet, an den öffentlichen Pranger gestellt und am Kreuz über sie einen Triumph davongetragen. Die übermenschlichen Wirklichkeiten, die Jesus nicht auflöst, aber entwaffnet hat, sind zum Beispiel die Sünde. Das hatten wir jetzt schon. Die Sünde gibt es noch, aber sie kann uns nicht mehr von Gott entfremden. Solch eine Gewalt ist auch der Tod. Jesus hat mit seiner Auferstehung den Tod entwaffnet. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 55, lesen wir zum Beispiel: Tod, wo ist dein Stachel? Eben hatte der Tod noch einen Stachel, aber durch die Auferweckung Jesu hat er seinen Stachel verloren. Ein Vers davor: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Der Tod hat sein schreckliches Gesicht verloren. Alle übermenschlichen Mächte unterliegen Christus. Diese Kräfte können uns den Weg zum Heil nicht versperren. Glauben wir das? Wer mein Wort hört und glaubt dem, was der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Im Römischen Reich wurden Siege gefeiert und in einem Triumphzug ließen sich die Sieger bejubeln. Und die Besiegten wurden vorgeführt. Hier nun ist der Triumphzug eine Metapher, ein Vergleich für die Auferweckung Jesu. Gott wird durch Jesus Christus gefeiert. Er hat die Sünde und den Tod besiegt. Und von nun an hat Jesus Christus für die ganze Welt, einschließlich der übermenschlichen Mächte, eine Schlüsselstellung. Er führt den Triumphzug an. Wenn wir als Gemeinde Frohmachendes erfahren, dann wäre es vermessen, wir würden uns und unsere Erfolge feiern. Wenn wir feiern, wollen wir, so wie es der Titel eines Liederbuches heißt, Jesus feiern. Den Herrn über die Sünde und den Tod. Den Herrn über das Leben. Nicht uns, ihn. Wir sind im Internet auf einen Trauerzug gestoßen. Gestorben ist ein 13-Jähriger. Und dieser Trauerzug ist nicht der Triumphzug Jesu. Aber, so war unsere Empfindung, er hat so ein bisschen davon. Etwas vom Sieg über den Tod. Und wir wollen diesen triumphalen Gang über einen Friedhof auf uns wirken lassen und dabei daran denken, dass Jesus der Herr über das Leben ist und auch daran denken, was das für einen jeden für uns bedeutet. Wenn wir darauf geschaut haben und gehört haben, dann bitte ich euch, mit uns das nächste Lied zu singen.